Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus!
Heute mit dem Podcaster und Designexperten Simon Ladner aus Strobl am Wolfgangsee.
Ich finde, dass es für jede Situation oder für jedes Problem eine Lösung gibt. Und mich macht fertig, wenn wir einfach immer nur das Problem sieht sozusagen oder nicht spontan eben auf eine Änderung dann reagieren kann. Und ich finde, man muss halt immer schauen, wie gehe ich mit dem Thema, was jetzt gerade kommt oder wann sich was verändert, wie gehe ich damit um.
Seit seiner Kindheit widmet er sich den schönen Dingen des Lebens und ist dennoch ein echter Salzkammergurtler geblieben. Oder doch nicht?
Wurscht, ob es Kontakte sind, Familie natürlich, Freundschaften und auch, ich sage es jetzt einmal, Gefühl oder kann auch Geruch sein oder irgendwas Verbindendes sozusagen, glaube ich, bleibt von da, wo man her ist und wo man eben aufgewachsen ist.
Servus Robert.
Grüß dich Peter. Heute wird es ein bisschen komisch für dich, glaube ich.
Absolut. Ich fühle mich irgendwie unwohl und wohl gleichzeitig.
Wieso unwohl? Das gibt's doch gar nicht. Du müsstest dich doppelt wohlfühlen.
Es verschmelzen die Welten.
Stimmt. Jetzt muss ich das ganz kurz erklären. Der Peter macht in seinem Leben 2 Podcasts schon, was ja schon was Tolles ist, oder?
Ja, ich mache das total gerne. Ich finde das Format ist wirklich spannend und ich mache es mit 2 meiner besten Freunde. Besser geht's nicht.
Und einer davon ist heute unser Gast, nämlich der Simon Ladner. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich.
Ja. Wie geht's dir in einem anderen Podcast, Simon? Wir machen jetzt 13 Folgen lang unseren gemeinsamen Podcast Area erzählt, wo wir die schönen Dinge des Lebens so, wir werden gleich erklären, was das ist, so ins Zentrum rücken. Und jetzt bist du zum ersten Mal zum zweiten Mal. Wir waren schon mal zu Gast beim Podcast, aber jetzt bist du bei uns zu Gast. Auch ein bisschen eigenartig oder fühlst du dich bereits jetzt wohl?
Grundsätzlich habe ich noch nicht viel gesagt, aber für mich das Praktische ist, dass, nachdem es ein Salzkammergut-Podcast ist, muss ich mich mit dem Redner zusammenreißen und kann mal im Mund da drin.
War das ein Thema beim anderen Podcast, dass wir eben ein bisschen schöner sprechen?
Naja, nachdem wir ZuhörerInnen aus Deutschland und Schweiz haben, bemühe ich mich meistens schon. Also heute werde ich ein bisschen lockerer reden.
Das stimmt. Und jetzt sind wir mitten im Salzkammergut eigentlich, in Strobl am Wolfgangsee. Ist das deine Heimat?
Boah, darüber kann man streiten, ob das noch zum Salzkammergut gehört.
Okay. Auch diese Diskussion kennen wir. Ja,
genau. Deswegen, es ist auf jeden Fall meine Heimat, auf jeden Fall. Also ich bin in Bad Ischl geboren und in Strobl aufgewachsen. Mein ganzes Leben lang war er nie großartig weg, bis ich dann nach der Schule nach Salzburg gezogen bin und dann anschließend nach Linz. Aber mir hat Strobl nie losgelassen, das heißt, die Wurzeln und die Zugehörigkeit würde ich auf jeden Fall da betiteln.
Ich würde sagen, du bist einer, der in vielen verschiedenen Welten lebt. So kommt es mir zumindest vor. Wir sind beruflich sehr lang verbandelt, wir beide. Wir sind, würde ich sagen, gleich darauf, wie wir uns kennengelernt haben, Freunde geworden. Und du bist nicht nur Salzkammergutler. Du bist für mich einer, der in der Welt daheim ist. Du lebst mittlerweile in Linz, eben in meiner Nachbarschaft. Und das Salzkammergut ist halt die Konstante, so habe ich immer empfunden. Wie siehst du das?
Ja, man ist halt quasi von wo sozusagen, oder das ist ja der schöne Begriff der Heimat, das gibt es im Englischen ja zum Beispiel nicht. Deswegen, das ist ja was Österreich, finde ich, ausmacht. Mhm. Und die wurscht, ob es Kontakte sind, Familie natürlich, Freundschaften und auch, ich sage es jetzt einmal, Gefühl oder kann auch Geruch sein oder irgendwas Verbindendes sozusagen, glaube ich, bleibt von da, wo man her ist und wo man eben aufgewachsen ist.
Glaubst du, ist das immer so? Kommt dir das vor, dass das bei jedem Menschen so ist oder ist das vielleicht sogar ein bisschen stärker bei uns, die wir ja von den Seen sind, vom Salzkammergut? Also ich sage jetzt einmal, der Wolfgangsee ist im Salzkammergut. Ich habe schon öfters das Gefühl, dass das bei Leuten hier stärker ist, dass sie einfach die Bindung zu Hause, zu der Heimat so überhaupt nicht verlieren.
Ich glaube, ich kann es nur erklären, dass von dem her stärker ist, weil es da so spezielle Identitäten gibt oder im Sinne von dem, wenn man es jetzt gerade da, also nicht mit Abersee, das ist 4-5 Kilometer weg von da, die haben schon wieder eigene Wörter, eigene Aussprachen. Das heißt, jeder Ort hat da schon mal, obwohl es jetzt dieselbe Region ist, dasselbe Bundesland teilweise, ich meine, wir sind da im Grenzgebiet, aber trotzdem hat da jede Region und jeder kleine Ort für sich dann auch nochmal diese eigenen Identitäten und das, glaube ich, prägt natürlich die Leute und die Personen und ich kann mir es irgendwie nur so erklären und auch dann mit die Trachten, mit die Farben, mit die Vereine und so weiter und so fort, ist es da natürlich schon sehr ortsgebunden.
Kannst du mal drei Begriffe, die für dich wichtig sind, aus deiner Heimat nennen?
Oder habt ihr sowas in Strobl? Also eigene Wörter?
In Strobl gibt es sicher, aber ich bin ja in Hallstatt in die Schule gegangen. Mit viel aus Bad Gäusern zum Beispiel. Und da ist es schon nochmal stärker verwurzelt. Darum sage ich, also dieses innere Salzkammergut, zu dem ich eben, wie gesagt, Strobl überhaupt nicht zählen würde, ist dann schon nochmal spezieller und nochmal eigenständiger. Da in Strobl, dadurch, dass es ein Grenzgebiet ist, ist so, also ich bin da auch mit meinem Vater damals öfters mal angeeckt, weil ich da eher so Richtung, von den Wörtern so Richtung Salzburg tendiert habe. Und da, weißt du, da geht's halt dann um Nasen, ob du 1-2 sagst oder 1-2 oder grüß euch, grüß senk. Das sind einfach ja teilweise einfach nur andere Endungen. Ja, ja, also da, was sie ja zum Beispiel sagen, Sporiber und wir sagen Sporber zu dem Berg. Das ist einfach schwierig zu erklären. Mhm. Ich kann auch die Wörter natürlich nicht alle und.
Aber verstehst du das alle?
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also wie gesagt, das ist ja da schon nur sehr human und dann, das heißt dann ostig. Also okay. Wenn wer ostig ist, das ist dann schon schwer zum Verstehen. Also da wird's, das ist dann so eher Richtung Gäusern, cool. Hallstatt, obendran. Da gibt's schon dann richtig spezielle Wörter, da kenne ich auch nicht alle.
Würdest du sagen, dass das bei uns daheim auch gibt am Attersee?
Nein, ich finde nicht.
Gibt's da ostige Leute?
Ich glaube nicht, aber...
Ich glaube auch nicht so. Ich glaube vor allem, es ist ein bisschen ausgestorben in der letzten und vorletzten Generation. Also meine Großmutter, die hat wirklich nur anders gesprochen, als wir heute reden. Also das ist mir schon aufgefallen, dass das da erinnern schon sehr viel mehr gepflegt wird, die eigene Sprache und auch die Identität. So kommt es mir vor. Bist nicht d'accord.
Doch, ich gebe dir fast ein bisschen recht, aber das Christi und diese Sachen hörst schon noch alle. Also das ist ja eh schon das Verwaschene eigentlich, oder?
Ja, nein, da geht es wirklich um spezielle Wörter, die jetzt gar nichts mit dem eigentlichen deutschen Wort zu tun haben. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, also wieso ich sozusagen hier eingeborenen Sprache, aber... wie gesagt, das ist dann schon sehr speziell und je tiefer das da wird, desto die Leute sind ja nie rausgekommen, das muss man schon natürlich sagen. Und da jetzt in die Gebiete, wo ihr her seid und da Strobl, da war natürlich dann schon mal eine Stadt näher. Irgendwann, da war es auch sogar schon mal einen Zug gegeben, der da durchgefahren ist. Ja. Und von dem her, glaube ich, ja, sind da auch die Leute natürlich auch früher mit Touristen in Verbindung gekommen. Ja. Weil, best gesagt, nach Obertraun sind damals natürlich eher weniger Leute auf Urlaub gefahren. Und das mit Hallstatt war zu meiner Schulzeit noch nicht so, wie es jetzt ist. Also das hat sich natürlich auch komplett um 180 Grad gedreht. Und darum kann ich mir das nur so erklären, dass die halt dann nur mal schon irgendwie spezieller von der Sprache ist. Aber ich finde Sprache extrem interessantes Gebiet und interessiert mich auch selber dann, wie gewisse Wörter entstehen oder woher die kommen. Und manchmal, wie gesagt, kann man es halt gar nicht herleiten.
Simon, wenn da irgendwas unterkommt, dann schickst du es uns wieder, weil wir sind auch sehr interessiert an diesen Wörtern. Finde ich immer wieder spannend, wenn ich da was rausfinde. Ich werde dir mal kurz ein bisschen vorstellen, ja, wie wir uns begegnet sind. Du hast erzählt, du bist in Hallstatt in die Schule gegangen. Das war diese Holzfachschule, die HTL für Holztechnik, glaube ich. Du kannst es nachher genau benennen. Und das war ja nicht von ungefähr. Ich glaube, du hast immer schon eine sehr große Liebe gehabt für haptische Dinge, für Produkte. Ich habe die kennengelernt eben als damals Geschäftsführer von Area, von einem Interior Design Möbelhandel in Salzburg und Linz. Später ist Wien dazugekommen. Aber das ist ja noch nicht so außergewöhnlich. Das Außergewöhnliche ist das, dass du die mit den Produkten, mit denen du zu tun hast, aber auch die Produkte, die dich umgeben, die Dinge im Leben einfach wahnsinnig auseinandergesetzt hast. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Und deswegen bist du auch teilweise, natürlich weil du auch ein cooler Typ bist, in dem Podcast, aber so dieses detaillierte Interesse, das habe ich eigentlich bei kaum jemanden anderen gesehen. Und ich glaube, das geht nicht nur eben in deinem Bereich, was Möbel betrifft und was Einrichtung und Wohnen betrifft, sondern das geht bei dir auch ins Essen über. Du gehst wahnsinnig gerne in Lokale. Die Babsi, meine Frau, sagt immer, der Simon Laden hat einfach einen Instagram-Account, da gibt's nur was zum Essen zu sehen. Aber auch du liebst Parfums, du liebst Uhren, du liebst Wanderungen und alles bis ins Detail, Skifahren und so weiter. Würdest du das erkennen, wenn ich die so pitche, wenn ich die so erkläre, oder war es einfach noch nicht ganz genug?
Ja, hat jetzt alles gestimmt. Also kann ich da jetzt nicht widersprechen. Und deine Frage war, woher das kommt? Oder?
Nein, noch nicht. Okay. Ich wollte dir einfach nur mal vorstellen und wollte wissen, ob ich das ein bisschen getroffen habe.
Ja. Und was machst du jetzt mit den Leuten, die sich denken, ein Design-Fuzzi?
Ist er wahrscheinlich auch, aber es geht so viel mehr. Wir haben ja diesen Podcast Aria erzählt, wo wir uns nicht nur um Dinge kümmern, die dich eben beruflich betreffen, Interior Design, Möbel und so weiter, sondern wir haben die schönen Dinge des Lebens genannt. Ja? Und genau darum geht es beim Simon. Du bist aber trotzdem aus dem Salzkammergut, du kommst aus einem, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, ganz normalen Haushalt und du hast da das selber alles erarbeitet. Wie kommt es?
Da war jetzt die Frage.
Sehr unkonkret. Ja, keine Ahnung, wie das kommt. Also, ich wollte ja, das habe ich ja im anderen Podcast schon mal erzählt, ich wollte ursprünglich Koch werden. Und das haben wir dann eben meine Eltern ein bisschen ausgeredet, wenn man es jetzt böse sagen möchte. Bin aber nicht besser drüber. Und mein Vater hat immer schon Werkstatt daheim gehabt. Also der hat immer schon mit Holz extrem viel gemacht, alle Möbel, die wir daheim gehabt haben, Fenster, Türen etc. Und ich habe als Kind schon extrem gern zeichnet. Und dann war das halt naheliegend, sind wir zum Tag der offenen Tür nach Höllstadt gefahren, haben die Schule dort angeschaut. Ich war Gott sei Dank in der Hauptschule relativ guter Schüler und habe dann auch keine Aufnahmetest braucht. Und ja, hab mir dann gedacht, passt, HTL, Matura, schaut nicht und hab dann die Schule einfach gemacht. Also das war was der mit, sage ich immer, ich finde das nach wie vor mit 14 oder was man da ist, einfach ein extrem früher Zeitpunkt, sie eigentlich schon, vor allem wenn es dann berufsbildende Schulen sind oder eine Lehre oder sowas, also ich meine jetzt, GYM ist ein GYM, ja, aber alles andere hat irgendwas ja schon mit einem Beruf zu tun, muss man natürlich nicht machen dann, aber es prägt einen natürlich in eine gewisse Richtung. Und ich glaube, dieses ganze Sammelsurium an kleinen Entscheidungen, an da aufwachsen. Ich war mit meinem Papa extrem oft am Berg, im Wald. Ich kenne alle Bäume immer nur. Also ich kann einen Baum von außen, äußer von innen unterscheiden, immer nur benennen. Das hat mir extreme Vorteile natürlich in der Schule gebracht. Also ich kann von einem Stück Furnier meistens sagen, was für Baum das ist. Was für Oberflächenbehandlung, das hilft mir jetzt natürlich im Beruf immer noch weiter. Mhm. Und das ist aber was aus der Kindheit entstanden ist. Das heißt, alle Sachen, glaube ich, die man jetzt nicht muss, sondern quasi, das tut man ja im Normalfall gern, wenn es einen Spaß macht und mit den Eltern und was auch immer, das prägt dann in gewisser Weise, ohne dass man was lernen muss. Mhm. Und das ist genau das gleiche Thema, was du zuerst angesprochen hast, jetzt im jetzigen Beruf, die ganze Designgeschichte, die Möbel, aber auch bei Sportsachen, also wenn mich was interessiert, dann vertiefe ich mich so extrem, dass man sagen kann, dass ich für mich gesprochen dann ein Experte drin bin. Mhm. Gar nicht jetzt vom Können, sondern vom Wissen. Und da wiederum, habe ich auch schon erwähnt beim anderen Podcast, meine Mutter war Bibliothekarin und deswegen habe ich extrem früh Zugang gehabt zu einer ganzen Bibliothek Bücher. Und ich habe auch Bücher gelesen, die man jetzt in dem Alter noch nicht unbedingt lesen darf, so ich weiß es nicht, aber ich habe halt extrem früh angefangen, richtige Bücher zu lesen. Und da wiederum fällt mir dann das leicht, dass ich durch Lesen oder Erlesenes mir das auch gut merken kann und so das halt dann mal ausgeprägt dann irgendwie merk zu kommen lassen, wie immer.
Aber wenn du dran denkst, wie du früher warst als Kind, siehst du damals schon so Strömungen, zum Beispiel, wie war dein Zimmer im Vergleich zu anderen? Hast du damals schon ein bisschen dran getüftelt oder ist das wirklich dann erst später gekommen durch die Schule und alles, was danach gekommen ist?
Boah, da fällen mir ein bisschen die Erinnerungen an, muss ich sagen. Und außerdem, wir haben immer schon ein sehr kleines Haus gehabt, das mehrfach umgebaut wurde. Das heißt, ich habe, ich weiß nicht, 4, 5, 6, ich weiß nicht mehr genau, Zimmer in unterschiedlichen Konfigurationen bezogen. Und das Haus hat sich auch ständig weiterentwickelt in meiner Kindheit und Jugend auch, bis hin dann zu einem großen Umbau. Das war da ungefähr, wie ich in die HTL gekommen bin. Und ja, was der, ich finde, damit eben, das ist, ich finde ja das schwierigste Alter, also ich finde von 14 bis 16, 17 oder so, das ist halt auch kein, also da ist man meistens kein leibender Mensch, finde ich, jetzt auch im Nachhinein gesehen. Ne? Das ist einfach eine Phase, die schwer nachzuvollziehen ist, auch jetzt retrospektivisch. Drum, mein Zimmer, keine Ahnung, ja, natürlich hat es mich interessiert, wie ich es aufteile, welche, also, aber zum Beispiel, ich wollte irgendeine Farbe an der Wand, ich weiß gar nicht mehr, was genau war, bin da in Stroblins Farbengeschäft, dann hat die Dame dort sich geweigert, mir die Farbe zu, und hat mir andere empfohlen, die habe ich dann genommen und sie war so schier, dass ich es bis heute nicht verkauft, aber was der, dann war die heute gemein und dann haben meine Eltern natürlich auch gesagt, ja, Alter, das war's, du kriegst das nicht nochmal, das Budget für die zweite Farbe. Und ja, das war eine krasse Fehlentscheidung, ja.
Was war es denn?
Ja, Mango würde es betiteln, so eine richtige Scheißfarbe, einfach wo die eh jedes fucking Jugendzimmer hat.
Das Lustige ist, dass mein Zimmer auch genau in der Farbe angemalt war, weil meine Eltern irgendwann rausmalen haben lassen und gesagt haben, was machst du denn für Farbe? Und ich habe mir gedacht, ich bin wahnsinnig kreativ. Und habe auch eher so ein Gelb, so, nein, es ist so freundlich, so hell. Ja, genau. Und ehrlich, irgendwann sieht man sie ab.
Ja, aber das finde ich aber eine schöne Geschichte, weil das ist so eine richtige Teenager-Fail-and-Error-Geschichte. Ja. Und ich verstehe auch, was du gesagt hast. Also ich glaube auch, dass diese Zeit, dieses Alter, was du gerade angesprochen hast, eher schwieriges ist. Und ich würde das auch unterschreiben, dass man dann alle keine leibenden Menschen sind.
War das bei dir so?
Ja, bei mir auch. Ich glaube, ich habe auch eine schwierige Zeit gehabt. Aber ich verstehe die Frage vom Peter, der gesagt hat, die Prägung deiner Eltern haben wir schon besprochen, aber was war als Kind, als richtiges Kind in dir schon Besonderes oder Interesse vorhanden, das auf diese Richtung hingewiesen hat? War da was?
Schwierig zu sagen. Ich meine, wir haben eine extrem schöne Kindheit gehabt, muss ich sagen. Also ich habe zwei jüngere Brüder und wir haben eine Alm gehabt, also gepachtet und waren quasi jedes Wochenende auf der Alm. Und wir haben da oben spielen können, wir haben und, keine Ahnung, wir haben Holzschwerter gehabt, wir haben, dürfen wir ja heutzutage nicht mehr, Holzgewehre, was immer, also was der Karl May, Winnetou, alles, was da halt
leibend war. Das darf man alles nicht mehr.
Ja, genau,
ist auch alles. Immer auch völlig.
Hast du? Aber gelesen haben wir es alle, ne?
Natürlich, und ich würde es auch weiterempfehlen, ich würde die Kinder das auch wirklich weiterlesen lassen.
Cool. Also kulturelle Aneignung, sagt man heutzutage. Aber wie gesagt, wir haben einfach einen sehr spielerischen Zugang gehabt und das, wenn du das heutzutage vergleichst, also Kinder, das, wenn die jetzt da im Ort oder in einer Stadt überhaupt da mit sowas zum Spielen anfangen würden, ich glaube, die Leute würden die für deppert halten, ne? Oder die würden, weiß nicht, Polizei anrufen oder was weiß ich was. Das heißt, wir haben einfach alle Freiheiten gehabt, fantasiemäßig auch. Also, wie gesagt, wir haben immer unsere eigenen Welten, wir haben aber auch Sachen gebaut im Wald, wir haben Kostüme gehabt, Verkleidungen etc. Also es, dieser kreative Ansatz, den würde ich schon sehen, weil mich das immer interessiert hat und dann auch als schon wahrscheinlich nur Kind sozusagen auch extrem Mode interessiert war, damals schon. Das heißt, alles, was jetzt so Fashion-Geschichte war, jetzt würde ich sagen, überdurchschnittliches Interesse für das, dass ich nur quasi eigentlich ein Kind war. Ja. Aber
das interessiert mich, weil das hast du mir ja früher schon erzählt, da hat es ja diese eine Geschichte gegeben, dass du, glaube ich, nach den Schuhen, die du auf deinem Maturaball anziehen wolltest, fast ein Jahr lang gesucht hast. Das ist ja nicht normal für einen Schüler in Hallstatt. Kannst das du irgendwie erklären, wo die Inspiration dazu gekommen ist oder wo du überhaupt in Berührung gekommen bist mit dieser Welt? Weil du warst ja sicher allein oder hast einen Freund gehabt oder eine Freundin gehabt, die eben genau so getickt hat.
Na, also ey, wie du zuerst gesagt hast, also ist im Endeffekt sind das alles diese schönen Dinge des Lebens. Ja.
Und aber die muss man ja mal entdecken.
Ja, weil also damals natürlich, was der, das waren Zeitschriften, Internet hat es auch schon gegeben, oh Wunder. Und das waren halt damals nur, ja, also es hat diese ganzen, aber es hat halt Blogs gegeben, es hat natürlich schon Webseiten von Herstellern oder Marken gegeben. Und da war halt irgendwie das Interesse da und wir waren natürlich auch schon in der HTL dann auch auf diesen Möbelmessen und so in sehr jungen Alter und das schärft es halt irgendwie, glaube ich, das, wenn man sich interessiert dafür, oder? Also dann interessiert man sich ja jetzt nur nicht nur für das eine Design, sondern Design ist ja so mannigfaltig, dass man das halt über fast alle Bereiche des Lebens also es kann auch, also mir haben Autos immer schon extrem interessiert, ja, obwohl ich jetzt kein Autofreak bin, aber ich bin zum Beispiel als Kleinkind, ja, wo ich noch nicht lesen habe können, sondern immer hinten im Auto mitgefahren bin, ich habe alle Automarken kennt. Also ich bin da drin gesessen und alle Autos, die entgegengekommen sind, habe ich die richtige Marken gesagt. Meine Eltern wissen bis heute nicht, wie das gegangen ist.
Ford Fiesta.
Ja, aber ich habe weder lesen können, nur, aber ich habe offenbar diese Logos, oder anders kann man es nicht erklären.
Oder die Form.
Oder die Form, ja, aber ich habe einfach die Autos kennt, als Klarkind. Ja,
also ja, wobei, das überrascht mich nicht so sehr, weil das spiele ich auch oft mit Kids im Auto, also welches Auto kommt da und so weiter. Aber die Bäume alle zu erkennen, das finde ich, ist was Besonderes. Also hast du eine besondere Verbindung zur Natur?
Ja, wie gesagt, also mein Papa ist ein extremer Berggeher und nach wie vor und Gott sei Dank und hat uns halt immer schon mitgenommen, wo es halt vertretbar war. Also ich kann mich auch noch erinnern, wir sind ein paar Mal umgedreht, wo es dann nicht mehr vertretbar war, weil ich einfach auch noch zu klar war. Ich bin halt zu dieser Drahtseile, wo man sich halt anhalten kann, nicht aufgekommen. Ja. Und ich weiß noch, also ich habe mich dann auch mit so einem kleinen Seil halt immer gesichert, wenn es zu gefährlich war. Und wenn du durch den Wald gehst, damals hat es auch noch keine Handys und so weiter gegeben und dann war das halt ein spielerischer Zugang, was das für Bäume sind. Und er hat sich da halt sehr gut auskennt und das merkst du halt dann irgendwie, weil es halt lustig war. Und so Bäume erraten und auch dann gewisse, auch wenn man dann in verschiedenen Jahreszeiten im Wald unterwegs ist, dann sieht man auch, wie sich die Bäume verändern. Dann weiß man natürlich, welche Nadelbäume die Nadeln verlieren und welche nicht. Wie sie die Blätter verändern, wie sie die Farben ergeben und dann hast du einfach, ohne dass du das lernen musst, nicht? Also das ist natürlich was anderes, wie wenn ich mir jetzt vor das Internet sitzen muss oder vor ChatGPT und muss man das quasi ohne Bild und das ist ja das, was immer schon das Problem in der Schule war bei mir, dass ich einfach diese ganzen Wandaufbauten, Dachaufbauten nur von den Skizzen einmal extrem schwer da, sobald ich es auf der Baustelle gesehen habe, war es für mich ganz logisch. Das heißt, ich bin ein extrem visueller Typ beim Lernen. Und deswegen glaube ich auch, dass mir das dann einfach sehr leicht gefallen ist. Weil ich mir das jetzt nur von Büchern und so weiter, oder auch Vögel zum Beispiel, also ich habe in der, was war das, ich glaube es war Volksschule oder Hauptschule, ich habe im Biologieunterricht, ich habe alle Vögel gewusst, ohne Lerner. Also der Lehrer hat sich auch gedacht, dass der hat es schon früher diese Ding gegeben und ich habe halt jeden Vogel kennt.
Das klingt nach wahnsinniger Freiheit. Das klingt nach dem, dass du von deinem Vater zum Beispiel am Berg extremes Vertrauen genossen hast. Ist das so gewesen und hat das einen Ausschlag gegeben?
Weiß ich nicht, also wie gesagt.
Also ich sag's auch, ich glaube nicht, dass meine Eltern mir vom Berg mitgenommen hätten, wo sie nicht 100% gewusst hätten, dass es nicht gefährlich ist für mich.
Und das war ja genauso umgekehrt, oder?
Ja, da muss man natürlich auch sagen, meine Mutter war natürlich da nicht immer so d'accord. Die hat natürlich auch nicht alles gewusst, muss man auch sagen. Also die war da auch nie mit, sondern das waren schon sehr viel Bergtouren. Mein Vater nie allein, weil ich der älteste Bub natürlich war. Das heißt, wir haben da natürlich, und dem hat es ja auch Spaß gemacht. Also der ist früher mit seiner Freundin früher im Berg gegangen. Dann natürlich, wenn du Kinder kriegst, veräppt das alles ein bisschen. Und dann freust du natürlich, wenn der Kind endlich bisschen groß ist, dass halt so diese, und das muss ich schon sagen, also da lernt man dann wirklich dann auch nochmal seine Heimat. Also wir haben ja da extrem schöne Berge, die jetzt auch ganz gut zu besteigen sind. Also wir reden ja da jetzt nicht von Hochalpin da in Strobl herum, sondern da ist der höchste Berg, weiß nicht, 1600 oder so. Das heißt, das ist alles gut gehbar, auch mit dem Kind dann. Es gibt natürlich schon ein paar tricky Sachen, aber das Gute ist eben, du kannst halt dann rundherum sozusagen, machst du halt dann einmal die ganzen Berge durch und lernst so dann auch nochmal deine Heimat von oben kennen. Und das ist dann schon nochmal ganz ein anderes, und das ist ja das, was mein Vater immer gesagt hat, dass oben am Bergstein gibt da halt schon nochmal als Mensch eine ganz andere Wirkung und ganz anderes, ja, wie nennt man das Wort, man wird ein bisschen bescheiden. Wenn man von da oben runterschaut.
Man fühlt sich einfach ein bisschen kleiner als unten, vielleicht im Alltag, im täglichen Leben. Ihr macht es bis heute, gell? Du und deinen Brüder, ihr packt seinen Papa ein und geht es nach wie vor jedes Jahr am Berg.
Ja, genau, so eine große Tour, also so normale Sachen. Auch natürlich, mein letztes Jahr war ein richtig schlechtes Jahr für mich, weil ich kaum war. bis gar nicht. Und diese große Tour versuchen wir immer gemeinsam zu machen mit Übernachtung und so. Ja.
Das müssen wir uns auch wieder vornehmen, Robert.
Ja, unbedingt, oder unbedingt.
Mehr am Berg rauf. War ja immer lustig, oder, letztes Jahr?
Absolut. Aber ich bewundere das. Ich habe auch Respekt vor deinem Vater, dass er das gemacht hat, weil er hat da wirklich eigentlich was mitgegeben, was sehr wertvoll ist. Ja. Du hast dann wahrscheinlich in der Volksschule schon den Schülern erzählt, das sind keine Tannenzapfen, mit denen wir basteln, das sind Kiefern oder Fichtenzapfen. Fertig.
Ja, das ist ja die Gefahr, dass man dann eben so ein kleiner Klugscheißer wird.
Das hast du jetzt gesagt.
Ich kenne ja das Foto von dir mit der Brille und mit dem geschlossenen Hängebraben und so weiter. Warst du ein Klugscheißer?
Oder ein Nerd?
Ja,
wahrscheinlich. Hat er nicht gegeben, das Wort.
Naja, mein Vater hat da nur ein anderes Wort dafür gehabt. Und das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber offensichtlich, weil mir meine Eltern manchmal so genannt haben, also wäre ich schon ein Besserwisser gewesen sein.
Was ich mir immer frage, ist das, jetzt hast du diese ganzen Einflüsse in dir gehabt und diese gestalterische Kraft und die Leidenschaft dafür. War das nicht zum Beispiel prädestiniert gewesen, dass du wirklich nach der HTL weitergehst, dass du Architekt wirst zum Beispiel? Oder ich finde ja tatsächlich, dass der Kochberuf sehr gut zu dir gepasst hat. Du bist aber trotzdem in eine andere Richtung gegangen. Da gibt es ja sicher irgendeinen Ausschlag, weil an sich wäre der Weg ja geebnet in das wirklich Gestalterische und selbst was schaffen, oder?
Ja, im Prinzip, so weit weg ist der Beruf ja nicht jetzt. Und damals, das war auch noch eine andere Zeit. Also jetzt ist ja nach wie vor so, dass das alles ein bisschen einfacher geworden ist. Und man muss auch dazu sagen, ich bin seit dem 7. Lebensjahr Diabetiker. Mhm. Auch nochmal Ärger, dass im Anbetracht dessen, dass ich da schon dann mit meinem Vater auf die Berge unterwegs war. Aber das war alles, was das Thema Ausland einfach erschwert oder schwieriger gemacht. Und damals war man halt froh, wenn man einen Job gekriegt hat. Mhm. Ja, das heißt, das war jetzt nicht so einfach, dass man sich aussuchen kann, oder dass alle Firmen, gerade in dem Bereich, hat es ja in der Umgebung so gut wie gar nichts gegeben. Das heißt, ich habe mir da ehrlich gesagt die Frage gar nicht gestellt, weil das Einzige, was der diese HTL-Zeit, also ich habe ja statt die 5 Jahre, 6 Jahre gebraucht dafür,
bist du immer sitzen geblieben, Robert?
Sicher, das gehört dazu. Ja, das gehört dazu. Das ist Lebenserfahrung.
Glaub, das haben wir noch nie gesagt in dem Podcast, oder? Dass wir beide,
wie hat das geheißen? Repetenten.
Ja, verbindend. Verbindet uns. Ja, und ich muss ja sagen, also ich bin jetzt schon 20 Jahre aus der Schule und mir sind die 6 Jahre in der Schule länger vorgekommen wie die 20 Jahre jetzt. Also mir ist damals, muss ich schon sagen, das Lerner schon auch dann am Arsch gegangen. Das heißt, ich wollte auf keinen Fall studieren. Das weiß ich noch. Also ich war wirklich froh, wie ich die Matura gehabt habe, weil also für mich war das, weißt du, es waren für mich einfach Stresssituationen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der klassische Lerntyp. Ich war dann auch eben, wie gesagt, Mathematik war mein Hauptproblem, darum bin ich auch sitzen geblieben. Und das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Und darum wollte ich das einfach vermeiden, dass ich studiere. Und dann, wie gesagt, gibt es dann sowieso dann eingeschränkte Berufswünsche, weil ja, dass wir halt ja in Österreich, Deutschland in diesem Korinthenkacker-System einfach da die Freiheiten nicht haben, weil wenn man sich anschaut, zum Beispiel Tadao Ando, das ist einer der berühmtesten Architekten der Welt aus Japan, der war früher Boxer und das ist ein Autodidakt und da gibt es einige, aber das wäre einfach in unseren Breitengraden gar nicht möglich. Und ja, das ist auch, und wie gesagt, das Schulsystem ist immer nur das Gleiche. Das war bei meinen Eltern schon so, das ist jetzt nur so. Das ist einfach erschreckend für mich, dass sie da überhaupt nichts weiterentwickelt hat.
Aber ist es immer nur so? Also ich bin ja derselben Meinung wie du, dass man eigentlich nicht immer jede Ausbildung braucht, um etwas gut zu machen. Aber glaubst du, hat man immer nur kaum eine Chance, dass man etwas macht, ohne dass man jetzt diese herkömmlichen Ausbildungen gemacht hat? Oder hat sie sich schon ein bisschen geändert?
Ja, natürlich hat es sich geändert, allein schon mit diesem, wenn du jetzt Influencer anschaust oder wurscht, also so junge, Selbstständige, als Einzel-YouTuber, whatever, ja.
Podcaster,
genau. da haben sie natürlich schon andere Wege aufgetan, ja, im Vergleich zu damals. Das muss man schon sagen.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen aufdecken. Wo bist denn du sitzen geblieben?
Bei mir war wirklich das Problem immer Französisch. aber ich glaube auch Mathematik. Also man fällt ja dann im Endeffekt nicht wegen einfach durch, oder? Was ist denn bei dir?
Bei mir war es wirklich nur einfach. Latein. Ich wollte keine Vokabeln lernen. Ne? Latein war mir zu...
Ja, dann ist eine Themenverfehlung gewesen, oder? Ja. Wenn ich Sprachen mache und dann sage ich, aber Vokabeln interessieren mich wirklich nicht. Weil in 25 Jahren, ich sage es euch jetzt schon, wird es einmal künstliche Intelligenz gehen, dann brauchen wir das alles nicht mehr.
Okay, aber jetzt zurück zum Simon. Ich habe es heute ein bisschen leichter, weil wir uns ja nicht so gut kennen, wie ihr zwei euch jetzt. Ja. Deswegen darf ich jetzt fragen, wie bist du dann zu deinem Job gekommen? Wie hat das funktioniert?
Das war eine witzige Geschichte, wenn man so nennen will. Also eine Bekannte von mir, die Caro Eisel, genau. Mit der war ich damals auf Facebook befreundet. Das war so damals der Shit.
Lass mal es aus dem Katz aus dem Sack. Hat es da ein bisschen gefallen?
Natürlich. <Ja.
lacht> Sie wird es lieben.
ja, weil wir haben es irgendwie von Furt gekannt oder so. Und die hat ein Praktikum bei Area gemacht und hat auf Facebook gepostet, dass die eine neue Website haben. Und ich habe dann auf den Link geklickt und da war Jobbeschreibung oder Stellenausschreibung drauf. Und dadurch, dass eben Möbel immer schon das war, was mich an der Schule am meisten interessiert hat, weil es war sehr, sehr breit gefächert, haben wir gedacht, die bewirbt mich. Mhm. Ja. Habe mich beworben, bin genommen worden und das war...
And the rest is history.
Genau, und dann war es ein klassisches, ja, einfach, das ist ja dort dann gewertschätzt worden, mein Interesse, mein Deep Dive, sage ich mal, und auch mein Wissen, was ich schon gehabt habe, obwohl ich ja in der Branche noch nicht gearbeitet habe. Und deswegen hat sich dann dieser Weg irgendwie so ergeben. Ja.
Also ein echter Glücksfall.
Ja, also eben... Auf jeden Fall der berufliche Weg, auf jeden Fall Best-Case-Szenario.
Jetzt machen wir das, was immer sehr schwierig ist, natürlich. Aber für jemanden, der das nicht kennt, was macht Area eigentlich? Beziehungsweise was machst du für deine Kunden, was ja trotzdem außergewöhnlich ist und sehr high-class ist? Es ist ja, du bist ja nicht einfach nur Einrichter geworden oder sonst was, sonst hätte man den nicht in dem Podcast, sondern du bist da hingegangen und du hast ab dem ersten Tag dieses Unternehmen geprägt mit deinem Interesse, mit dem, was du kannst. Was macht Area?
Also Area setzt sich extrem mit dem Menschen auseinander, weil der Mensch im Endeffekt das ist, der das Möbel oder die Einrichtung oder den Raum benutzt und hernimmt und für seine Zwecke dann irgendwie ausstattet. Und deswegen versuchen wir quasi die Essenz des neuen Stuhls, des neuen Tisches, des neuen Bettes, was auch immer dann das Möbel ist, rauszufiltern und das mit zu übersetzen mit einem Produkt oder mit einem speziellen Vorschlag. Oder meistens sind es 2 bis 3 Vorschläge, weil mit einem Vorschlag, das wäre schon sehr, sehr, also das ist schon dann arg zielgerichtet, aber meistens sind es 2 bis 3 Varianten. Und damit treffen wir meistens auch dann den Geschmack und die Vorstellung der Kunden. Und das, wie gesagt, geht von Privaträumen bis eben Häuser, Wohnungen. Und das auch in unterschiedlichen Orten. Also wir haben ja schon mal ein Haus in Holstein eingerichtet. Bis hin zu Firmen, aber auch Restaurants, also alles, was quasi mit Berufsleben zu tun hat, Büros, Lobbys, Hotels, Gastro und alles, was man da so machen kann. Also das ist für mich das Spannende, weil bei mir ist kein Arbeitstag gleich. Es sind immer unterschiedliche Kunden, es sind immer unterschiedliche Möbel, es sind immer unterschiedliche Ausführungen, es sind immer unterschiedliche Stoffe und Leder und Gestellfarben, Varianten. Also ich mache eigentlich nie was doppelt und das ist eigentlich das Schöne, weil jeder Tag anders ist.
Was war das Ausgefallenste bisher? Hast du irgendwas in Erinnerung?
Boah, das Ausgefallenste, also es passt gut ins Salzkammergut, also ich habe vorher das jetzt schon wieder, ich glaube, sie haben mir letztes Mal gesagt, 10 Jahre her, haben wir, witzigerweise, das ist die Tochter von der mein, also deren Eltern, denen hat die Alm gehört, die wir gepachtet gehabt haben. Und die ist Friseurin und die hat mich dann mal angerufen und hat gesagt, ja, sie möchte ihren Friseurladen ein bisschen auf Schiene bringen und ein bisschen modernisieren. Und dann haben wir damals den Friseur da in der Nähe von Bad Ischl komplett umgestaltet, also komplett das Innenarchitekturkonzept von Boden bis Spiegel Friseurstühle und so weiter und haben das dann mit USM unter anderem eingerichtet. Und gestern witzigerweise, oder was heute, habe ich von Seoul einen Friseurladen geschickt, der auch mit USM gemacht ist. Also jetzt 10 Jahre später, ganz woanders auf der Welt. Und das, finde ich, ist immer noch sehr außergewöhnlich, weil es gerade da im Salzkammergut war. Und immer noch ein super schönes Projekt ist von mir.
Sagst du, der Mensch steht im Mittelpunkt? Natürlich konzentrierst du sehr auf den, der dir gegenübersteht, der eben diese Räume dann beleben, bespielen oder sonst was soll. Aber wie viel Simon Ladner steckt in jedem Projekt drinnen?
Boah, das ist schwierig zu sagen, weil ich habe natürlich meine Favorites, aber ich versuche immer, das meine persönliche Meinung, aber das kann man so nicht sagen, weil ich müsste jetzt sagen, ja, natürlich halte ich quasi zurück oder. Aber es ist einfach immer ein Zusammenspiel, weil im Endeffekt entscheidet ja der Kunde und ganz selten. Also ich habe auch schon mal eine Wohnung eingerichtet für einen, der sich scheiden hat lassen. Mhm. Den habe ich nie in meinem Leben gesehen. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen und habe das alles übers Telefon abgewickelt. Wir haben die ganze Wohnung in Graz eingerichtet. Der war super happy damit. Mhm. Da habe ich natürlich schon die so eingerichtet, wie es mir gefallen hat, ja, weil ich ihn einfach nicht kennt habe. Mhm. Also ich habe es schon abgestimmt mit ihm. Und es war jetzt nichts drin, was er furchtbar gefunden hat, aber das war schon so, wie es ich wahrscheinlich auch gemacht hätte. Darum ist es immer sehr unterschiedlich, wer ist die Person oder wer sind die Personen, wie weit lassen sie die auf dieses Match ein. Aber ich sage natürlich was, wenn mir was gar nicht gefällt oder wenn ich es furchtbar finde. Und deswegen, ich werde extrem oft gefragt, jetzt auch Sachen, keine Ahnung, auch gestern war ich wieder beim Kunden, das ist jetzt, hat jetzt gar nichts mit uns zu tun, aber die haben halt auch was, der neue Sofa und alles von uns. Und dann ist da umgegangen, dann wollte sie nur irgendwelche Polster haben und dann hat sie mir gefragt, ob das Muster da dazu passt und so weiter. Also ich werde dann schon immer nach einer Meinung gefragt und ich sage ja, also ich sage auch, wenn ich es quasi schlecht finde oder wenn es mir nicht gefällt, sage ich es genauso, wie wenn es mir gefällt. Mhm. Und darum bin ich da einfach sehr ehrlich. Das schätzen die meisten Leute. Manche halten es halt nicht aus.
Ja. Jetzt hat dir damals diese Frau in dem Farbengeschäft die Farbe nicht verkauft. Gibt so etwas im äußersten Fall auch, dass du irgendwann einmal sagst, das geht nicht, das mache ich nicht?
Mit dem wären sie zum Beispiel nicht glücklich.
Nein, weil wir, wenn, also ich sage schon was, aber wenn jetzt der Kunde drauf besteht, dann sage ich natürlich nicht, ich verkaufe ihnen das nicht. Ja? Mhm. Also das ist ganz oft bei Bürodrehstühlen der Fall, weil da gibt es einfach welche, die sind von 1958, die sind wunderschön, aber die haben einfach keine ergonomische Funktion, weil das hat es einfach damals noch nicht gegeben. Und damals sind ja die Leute nicht 8 Stunden oder 10 Stunden vor dem Schreibtisch gesessen, vor dem PC. Und da sage ich schon, oder da hinterfrage ich, wie lange sitzt wer oder was ist seine Tätigkeit. Und wenn wer sagt, ja, er sitzt 8 Stunden am Schreibtisch, dann empfehle ich ihm einen anderen, ob er den dann nimmt oder nicht. Das lasse ich dann natürlich schon dem Kunden aussuchen. Aber sehr oft ist schon vorgekommen, dass dann nach 1-2 Jahren kommen, wenn sie sich für einen anderen entschieden haben, dass dann den kaufen, was ich ihnen ursprünglich empfohlen habe. Weil sie einen Bandscheibenvorfall haben oder weil sie Probleme mit dem Rücken haben. Also wir versuchen es bestmöglich zu beraten, die Leute, aber wenn es wer nicht, oder keine Ahnung, letztes Jahr hat eine einen Stuhl sie ausgesucht, wo ich jetzt persönlich den Stuhl schon mal per se nicht jetzt sehr hübsch finde, dann hat sie ihn in einer komplett argen Farbe genommen.
Welche?
Ja, ich sag's jetzt nicht, weil dann falls das her, die möchte nicht, weil das ist so ein Fall, also wie gesagt, und dann nochmal die Lederpolsterung auch nochmal in einer komplett argen Farbe. Also never ever in the fucking life würde ich mir das Ding irgendwo hinstellen. Und sie hat so gefeiert. Also für sie war das, ich habe echt Angst gehabt, dass die den Stuhl nicht nimmt. Also wie der gekommen ist, wir haben einen Ausbau gehabt, ich habe mir gedacht, fuck, nur schlimmer, wie ich mir das vorgestellt habe. Und für sie, die hat uns eine Postkarte gezeichnet, wo sie auf dem Stuhl sitzt und sie bedankt und so. Weil es so happy war, und das ist ja das Scheine dann, weißt, das muss ja nicht mir gefallen, weil, wie gesagt, das steht ja nicht in meiner Wohnung. Und steht mir auch dann auch nicht zu, weil, wie gesagt, ihr hat's voll getaugt, für sie war das die größte Freude, und die ist mega happy und das ist ja dann Asche.
Ich bin auch froh, dass du so mittlerweile agierst und nicht an deinem Kindheitstrauma mit den Farben festhängen geblieben bist und das weitergibst.
Du hast gesagt, in deiner Kindheit war immer alles spielerischer Ansatz. Das klingt ja eigentlich so, als würde es deine Arbeit auch extrem erleichtern, wenn du immer einen spielerischen Ansatz hättest. Ja, es ist ja trotzdem so ein gestalterisches, kreatives, aber geht das irgendwo verloren oder hast du das erhalten können?
Nein, ich glaube, also, was mir am meisten hilft, ist eben, dass ich finde, dass für jede Situation oder für jedes Problem eine Lösung gibt. Und mich macht fertig, wenn wir einfach immer nur das Problem sieht sozusagen oder nicht spontan eben auf eine Änderung dann reagieren kann. Und ich finde, man muss halt immer schauen, wie gehe ich mit dem Thema, was jetzt gerade kommt oder wann sich was verändert, wie gehe ich damit um. Und da hilft natürlich der spielerische Ansatz, finde ich. Oder das ist vielleicht was, was man, ja, diese Veränderung oder dieses spontane Reagieren auf Sachen, weil natürlich kann ich mich jetzt fertig machen, wenn was nicht so läuft, aber ich kann aber auch die Lösung finden dazu. Das ist ungefähr genau gleich viel Aufwand oder geistiger Aufwand. Und gibt halt Leute, die verlieren sich dann sozusagen in dem Problem. Und ich finde halt, keine Ahnung, ich schaue halt, wie ich es lösen kann. Mhm. Aber das merke ich auch intern im Team oft, wo ich mir denke so, warum suchst du nicht die Lösung dafür? Warum macht ihr das jetzt so fertig? Und ja, da gibt's einfach eher strukturierte Menschen, die haben da eher Probleme, das bin ich halt überhaupt nicht. Und drum, ja, natürlich, ist halt immer, je nachdem, was man jetzt als spielerisch betitelt oder wie man das sieht, aber ich finde schon, dieses sehr reagieren auf etwas und spontane und lösungsorientierte, das finde ich ist für mich auch ein spielerischer Ansatz.
Du hast jetzt dein Team angesprochen, Kurt. Man muss kurz als Information sagen, du hast damals in dem Unternehmen angefangen zu arbeiten, bist aber mittlerweile Geschäftsführer. Ihr habt mittlerweile nicht nur Salzburg und Linz, wo du jetzt tätig bist, sondern in Wien gibt's das auch. Und ich glaube schon, dass du dieses Unternehmen sehr geprägt hast, seit du dort eingestiegen bist und wahrscheinlich seit dem ersten Tag. Was ist gutes Design für dich?
Gutes Design für mich ist, wenn es über mehrere Generationen lang funktioniert, wenn man ihm keine, wenn es einfach alles Notwendige weglässt, weil das ist das schwierigste Design. Also das ist zwar für einen Laien oder für das Visuelle das Einfachste, aber diese schnörkellosen, schlichten Sachen, die über extrem lange Zeit sowohl qualitativ als auch designqualitativ funktionieren, das ist für mich gutes Design. Mhm.
Hast du ein Lieblingsstück, wenn es brennt, dass du sofort schnappst und mit raus rettest?
Na, hoffentlich sei Freunde.
Abgesehen davon. Gibt es irgendwas, wo dir sehr dran liegt?
Ja, es wäre Kunst. Mhm. Weil Möbel kann man noch kaufen. Mhm. Also da, es wäre Kunst, ja.
Mhm. Aber jetzt redet mal über Kunst, ihr zwei.
Ja, das machen wir aber gleich. Aber ich habe noch eine Frage zu eurem Sortiment. Wer sucht das eigentlich aus? Hast du da Freihand oder, weil in Wirklichkeit gibt es ja wahrscheinlich auch Messen und so.
Genau, es gibt im Jahr zwei relevante Messen, einmal in Mailand und einmal in Kopenhagen. Ich habe das Portfolio damals, also 2011, wie ich angefangen habe, Ja, 2011 habe ich angefangen, stetig weiterentwickelt und aufgebaut. Und habe da schon sehr zu frühem Beginn sehr viel Freiheiten bekommen. Und dadurch hat sich das so entwickelt und mittlerweile sind wir am Standpunkt, wo wir, sage ich jetzt mal, genügend Portfolio haben. Wir machen das nur mal ganz selektiv. Also es muss was sein, was ich nicht mit einem anderen Hersteller bedienen kann, um was Neues aufzunehmen. Und bei den Messen geht es eben meistens nur dann, ja, wenn eben ein Hersteller ein neues Produkt bringt, dann schaut man sich das mal an. Das ist in der Möbelbranche, hat das viel längere Zyklen und dauert viel, viel länger. Auch bis das dann mal von der Messe im Markt implementiert ist, da kann man mal mindestens von einem Jahr reden. Manchmal kommen auch Produkte gar nicht, manchmal sind es nur Prototypen, manchmal ist das Feedback so schlecht, dass es gar nicht kommt. Von dem her dauert das viel, viel länger, wie jetzt zum Beispiel in der Mode oder wo auch immer. Und da entscheiden wir meistens dann kollektiv, wenn es jetzt für die Schauräume sind oder versuchen es, wenn es jetzt neuer Hersteller ist oder so, das entscheiden wir dann wirklich in der Geschäftsführung. Ja.
Jetzt hätte ich mal eine Frage an dich. Reden wir mal über den privaten Simon Ladner. Du richtest ja gerade eine Wohnung neu ein oder bist kurz davor. Tust du extrem leicht oder extrem schwer, gerade aus dem Grund, weil du aus der Branche bist?
Also ich bin selber mein schlimmster Kunde. Das heißt,
ist auch eine Auszeichnung.
Um deine Frage zu beantworten, ich tue mir natürlich auf der einen Seite leicht, aber auf der anderen Seite durch das Wissen oder durch diese stetige Veränderung, weil ich weiß ja die ganze Zeit, was sich ändert oder ob sich was ändert. Oder jetzt zum Beispiel ist gerade ein schwieriger Punkt, weil jetzt im April, dann ist Mailand, wartet man dann nochmal auf einen, vielleicht kommt nochmal ein besserer Stoff, vielleicht kommt nochmal eine bessere Variante davon. Und die Wohnung jetzt, die wird so minimalistisch, dass tatsächlich es wird einen Tisch geben, es wird 6 Stühle geben und es wird ein Sofa geben und that's it. Und der Rest, das Bett habe ich schon und der Rest werden Tischleinbaumöbel, weil es so ein spezieller Grundriss und spezielle Form ist. Von dem her, ja, wird es sehr speziell werden und schauen wir mal, vielleicht machen wir im anderen Podcast dann nochmal eine Begleitfolge dazu.
Okay, ob zur perfekten Wohnung von Simon Lader. Na, servus, da freue ich mich schon drauf.
Und welche Kunst hängst da rein? Oder stellst da rein?
Ich habe was vom George Condo. Das wird mit ziemlicher Sicherheit hängen. Ich habe eben, das muss man auch dazu sagen, es ist eine Wohnung mit lauter Dachschrägen. Das heißt, ich habe original 2 gerade Wände und davon ist eine im Schlafzimmer. Oh, das leicht. Heißt, und dann habe ich nur quasi eine große Betonwand, wo nur was Großes hinkommen könnte. Das heißt, es wird sehr selektiv werden, was da drinnen hängt und sehr wenig leider.
Das wäre nichts für mich.
Ja, das weiß ich, ja.
Aber eine Frage, weil ja ihr am Schottenring seid in Wien und schräg gegenüber war ja historisch gesehen die Wiener Werkstätten mit dem Josef Hoffmann und allen großen Namen. Macht das was für dich? Ist das spannend?
Generell, Wien ist für mich eine extrem spannende Stadt. Ich liebe diese Jugendstilgebäude. Ich finde es voll schade, dass man nicht einmal mehr ansatzweise so bauen und so oder so bauen kann. Also ich finde jetzt die jetzige Architektur, also diese Schlichtheit hat sie leider, das war ja schon zu Mies van der Rohe, hat sie diese Schlichtheit schon gegeben. Ja, und da war es aber eine gute Schlichtheit. Und alles, was jetzt gebaut wird, ist für mich eigentlich furchtbar, muss ich sagen. Oder fast alles. Also diese Schurkschachteln, was man so landläufig sagt. Und eben keine Rasterungen mehr. Also da habe ich letztes Mal auch einen Bericht irgendwo gelesen, dass das auch fürs menschliche Auge extrem schwierig ist jetzt auch im städtischen Kontext, weil früher das einfach logisch war, wo war das Erdgeschoss, wo war das Mezzanin, wo war Belletage und dann die Stockwerke. Und das kann man heutzutage nicht mehr, weil sie die einfach die Rasterungen einfach irgendwie machen. Und darum finde ich das in Wien wunderschön anzuschauen, diese gute Architektur und auch diese dann, wenn man es so nennen will, Verzierungen, dann bin ich schon ein Fan bei Gebäuden. Ja.
Ja, auch Otto Wagner und so, ne?
Genau.
Großartig. Also
ganzen Otto Wagner Sachen sowieso und das ist ja das, was mich so grämt sozusagen, dass das so in Vergessenheit geraten ist, dass auch die ganzen U-Bahn-Stationen da von ihm waren und so weiter. Das wird ja heutzutage, ist ja eine U-Bahn sowas Modernes, dass das ja gar nicht hinterfragt wird, ob das von jetzt einem Architekten damals war, weil heutzutage das ja nur mehr, ja, wie soll ich sagen, Zweckarchitektur ist.
Ja, aber in Wien gibt es halt wirklich wunderschöne U-Bahn-Stationen, ja.
Die sind von Otto Wagner.
Das stimmt, die alten. Aber das Spannende ist, du weißt, dass der Kaiser den Otto Wagner nicht geschätzt hat und seine Projekte gar nicht durchsetzen wollte. Deswegen ist die Postsparkasse da so weit hinten.
Ja, aber das ist, glaube ich, meistens so. Also diese, was wir jetzt als gute Sachen betiteln, ich glaube, wenn wir so dann seiner Zeit voraus ist, der eckt zu seiner Zeit immer an oder wird nicht verstanden. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist auch dann bei den Möbeln das gleiche Thema. Also die Sachen, die jetzt so hip sind und gut funktionieren, die sind zur Entstehungszeit, glaube ich, überhaupt nicht verstanden worden. Und ähnlich sehe ich es da, dass da halt einfach dadurch, dass das gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Also damals war das ja nun möglich, dass man was extrem Neues propagiert und macht, weil es das einfach noch nicht gegeben hat. Und auch selbst in die 80er Jahre und in die 90er Jahre, und das sieht man jetzt ja, ich finde seit 2010 ist es für mich ein Jahrzehnt. Also es gibt keine Strömungen mehr, es gibt keine so Jugendkulturen wirklich im Vergleich zu früher, das gibt's einfach alles nicht mehr.
Aber
und auch in der Architektur.
Etwas, ist das nicht etwas, was immer die Älteren, und das sind wir halt mittlerweile auch ein bisschen sagen, glaubst du?
Dass ich es fehlinterpretiere, aber...
Ich hoffe. Ja, Jugendkultur war halt schon was Tolles, oder früher?
Ja, keine Ahnung. Also ich finde, also das habe ich Gott sei Dank nicht mehr... nur mehr peripher erlebt, aber spätestens da seit den Krochern.
hat sich's aufgehört.
Da hat sich's dann aufgehört, ja.
Das war so lustig, ich habe mal eine Bühne am Donauinselfest moderiert und da waren die Krocher gerade absolut und dann kommen die rauf und ich hole mir die halt her und will mit denen reden und dann sage ich zu so einem Mädel, wie geht's dir damit, dass dein Freund doppelt so lang mit seiner Frisur im Bad braucht, und sie hat gesagt, ja mei, er ist halt modern. Und dann haben wir geschaut. Okay. Jetzt haben wir vorher schon über die Kunst gesprochen und dann hast du gesagt, dass die revolutionären Menschen generell genreübergreifend vielleicht in ihrer Zeit gar nicht so geschätzt werden. Probierst du in der Kunst, weil ich weiß ja, dass du da ein Auge drauf hast, so ein bisschen ein Gespür dafür zu haben, wer in Zukunft vielleicht the next big thing sein könnte?
Boah, das ist so schwierig. Da bin ich zu wenig. Also ein guter Freund von mir, der hat das tatsächlich geschafft. Also der hat damals einen Amoako Boafo gekauft in seiner Studienzeit. Und sowas zu schaffen, das ist so wie ein Lottogewinn oder wie irgend sowas in so einer Rubellos, I don't know was. Also das ist, da müsste man sich an den Unis viel mehr aufhalten oder in dieser Bubble viel mehr sein.
Auf den Akademien und vor allem gerade ihn, sobald das Belvedere eine Ausstellung macht, ist vorbei.
Genau. Und von dem das Bild ist in der Ausstellung auch noch hängt.
Also, wirklich? Und er hat es privat?
Er hat es privat, aber er kann es nicht hängen. Weil das ist dann eben das nächste Problem, wenn dann hast du sowas. Also der hat zwei kleine Kinder, kannst schon mal vergessen, es versichert auch keine Versicherung mehr. Das heißt, du musst es eben entweder in ein Museum verwahren und so. Und dann denke ich mir auch immer, ja, okay, dann hast du, also da finde ich sogar persönlich, ich würde es wahrscheinlich sogar verkaufen. Ehrlich gesagt. Und das finde ich dann aber auch wieder schade. Also gerade wenn du es damals gekauft hast, weil es dir voll gut gefällt. Ja. Also das ist so schwierig mit Kunst. Deswegen, ja.
Aber hast du mal einen Glücksgriff gemacht oder war es kurz davor?
Ich würde sagen, der George Condo hat natürlich Potenzial. Mal schauen, den habe ich jetzt erst seit einem Jahr, glaube ich. Das kann natürlich sein, aber da kann man jetzt auch nicht reden vom Glücksgriff, weil der ist schon sehr bekannt und das ist jetzt kein New Name, sondern das ist also ein Safe Bet. Und die anderen Sachen wird sie auszerstören. Also ich habe jetzt da, ich muss auch sagen, dass das sind alles nummerierte Drucke, also es sind jetzt keine Einzelwerke, wo es sowieso dann nur mehr schwieriger ist. Und wie gesagt, da bin ich auch zu wenig in diesem Game. Mhm.
Du bist ziemlich stark in deinem Game drinnen. Dein neuestes Werk ist ein Gurkerl.
Das ist jetzt gekommen wieder. Aber das hat wieder mit dem Salzkammer gut zu tun. Erwin Wurm hat ja sozusagen in Bad Ischl die Ausstellung gemacht in der Kaiservilla. Und da hat Oberösterreich Kultur 125 Keramikgurken in Zusammenarbeit mit der Gmundner Keramik aufgelegt. Ich habe natürlich mich beworben und habe eine ergattert. Das ist natürlich wieder Liebhaberei, aber... Ist dir aufgefallen, heuer ein ganz schwieriges Kunstjahr. Zwei angesagte Kunstmessen wurden schon abgesagt. Also es trifft die Krise anscheinend auch die Kunst.
Ich habe es letztes Mal beim Kulturmontag, glaube ich, war das, wo sie das gebraucht haben, habe ich es gesehen, ja. Dass das einfach volatiler wird. Mhm. Und also ich glaube, da war eher das Problem, dass diese Messen so extrem teuer sind. Und wenn dann natürlich keine Käufer da kommen und ich kann mich noch erinnern, wie, glaube ich, 2015 das letzte Mal in New York war da gerade zufällig so eine Kunstmesse und da waren wir dort und da ist man schon, also war das Publikum sehr, sehr, wie soll ich sagen?
Eigen.
Ja, eigen sowieso, aber auch
komisch.
Also da ist jetzt nicht super zugegangen. Ja. Also, ja. Wie so, also ich war dann einmal, ich weiß gar nicht mehr, wie die Kassen hat, also war ich dann davor nochmal in New York bei einer so, das war so wie Pitti Uomo, war glaube ich das diese New Yorker Ausgabe, also das war Mode, da ist natürlich zugegangen, das war richtig schwer, da überhaupt reinzukommen. Und bei der Kunstmesse, wie gesagt, da war ich finde schon sehr erschreckend, dass so wenig dann los war.
Licht, ja.
Ich finde, es ist ja sowas, es wird halt auch, ich glaube, die haben das ein bisschen verpennt, der Jugend das ein bisschen näher zu bringen. Also dieses ganz Elitäre und dieses ganz, ja, was das wird nie gesagt, was kostet, was wirklich, also ich finde das einfach der falsche Zugang. Also ich finde, das Kehr hat ein bisschen nahbarer gemacht und jetzt, glaube ich, hat man ein bisschen da, was halt dann die Probleme dadurch entstehen, dass dann kann man, und das, diese Scheiße da mit diesen NFTs, was da dann mal kurz aufgepoppt ist.
Überhaupt nicht funktioniert.
Also, so eine Blase. Nein,
wirklich. Unfassbar. Also unfassbar. Ja. Und ja, wo dann diese ganzen, weiß nicht, Justin Biebers der Welt da dann groß investiert haben und megamäßig viel Geld verballert haben. Aber so, dass man jetzt das irgendwie einer Jugend dann irgendwie ja näher bringt, sowohl in der Schule, Ausbildung, als aber auch im Leben, ja, ist das natürlich dann ein bisschen ja, verabsamt, finde ich.
Simon, reden wir über das nächste schöne Ding in deinem Leben oder die nächste schöne Sache, über gutes Essen und gutes Trinken. Du liebst ja die Kulinarik. Kommt diese Leidenschaft, glaubst du, irgendwie parallel zur Leidenschaft für Design? Hat das was miteinander zu tun?
Nein, das habe ich tatsächlich davor schon gehabt. Wie gesagt, meine Mutter ist eine sehr, sehr gute Köchin und ich bin immer schon als Kind in der Küche gestanden. Das hat mich auch sehr interessiert, also wie man eben Sachen zubereitet, wie man Sachen würzt, abschmeckt. Da würde ich auch behaupten, habe ich ein gewisses Talent dafür. Und deswegen hat sich das auch schon seit frühester Kindheit irgendwie ergeben. Und das mit diesem, nennen wir es Fine Dining, hat sich dann auch durch Zufall ergeben, weil ich damals in Philipp Rachinger kennengelernt habe bei einer Büroveranstaltung von Ortner Schinko damals. Und da bin ich dann irgendwie in dieses Game reingekippt, weil es auch sowas ist wie die Kunst. Also ich habe da durch diese Preise und also das war, ich habe da so eine Abneigung oder so irgendwie eine Schüchternheit dafür gehabt, dass ich da, und er hat mir das irgendwie ganz, er war ein super cooler, lockerer Typ, er hat gesagt, so keine Ahnung, bei uns damals hat das, glaube ich, kostet 65 Euro oder so, so ein Drei-Gänge-Menü, also total überschaubar eigentlich. Ja. Ich habe mich voll gewundert, dass das so günstig war. Ja. Und deswegen, das hat man dann irgendwie mal scheu genommen und er hat dann gesagt, ja, kommst du mal vorbei. Und dann dadurch bin ich das irgendwie reingekippt und dann lernt man halt da auch die Leute kennen, die verschiedenen Gastronomen. Und ich finde einfach, ja, ich würde es fast als Hobby bezeichnen, weil man einfach Geschmack so taugt. Also ich finde dieses Kosten und dieses, was die da rauszaubern, das ist für mich schon extreme Kunst und Handwerk gepaart. Und das macht mir einfach Spaß und ich liebe einfach Essen. Ja.
Du kannst unglaublich gut schmecken. Ich habe das manchmal miterlebt, also du schmeckst Nuancen raus, da weiß ich nicht einmal, wie ich es benennen würde, wenn ich ehrlich bin. Simon, abschließend, reden wir über unseren Podcast. Aria erzählt, der Podcast über Interior Design, Möbel, aber hauptsächlich über die schönen Dinge des Lebens. Wie bist du auf die Idee gekommen? Du bist ja auf mich zugekommen und hast gesagt, mach mal was. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, cooles Konzept. Aber irgendwoher muss dieser Wunsch ja gekommen sein.
Ja, weil ich glaube, es war 2 Jahre davor, haben wir schon mal geredet gehabt. Und ich finde es immer ein Thema, was eben in der Bildung und so weiter gar nicht vorkommt. Und deswegen wollte ich einen Zugang haben für möglichst viele Leute und einen niederschwelligen Zugang, und das ist für mich ein Podcast. Und wie ihr dann den Salzkammergut-Podcast gestartet habt, habe ich das zum Anlass genommen, weil ich ja gefunden habe, dass das sehr, sehr gut macht und auch gut zum Anhören ist. Und dann bin ich nochmal auf die zugekommen und habe damit getriggert, dass es nach wie vor keinen Design-Podcast gibt, zumindest deutschsprachigen. Und dann haben wir das gestartet.
Innerhalb von, glaube ich, einem Monat waren wir dann mit der ersten Folge draußen. Ich würde gerade gar nicht zu viel erzählen über den Podcast, aber jetzt haben wir 13 Folgen draußen. Was war deine Lieblingsfolge?
Meine Lieblingsfolge, ich würde sagen, die über OSM.
Erzähl mal kurz, was haben wir gemacht? Da waren wir ja auf Reisen.
Genau, da sind wir in die Schweiz gefahren, waren direkt bei OSM vor Ort in der Nähe von Bern in Münzingen, waren in dem Haus was der Fritz Haller damals für die Familie Scherer gebaut hat und haben dort den Podcast aufnehmen dürfen. Also das gibt's Gott sei Dank nach wie vor und ist in einem sehr guten restaurierten Zustand. Und das ist schon einmal ein anderer Vibe dann sozusagen, wenn man in solchen Gebäuden und Umgebungen sein kann und sie aufhalten kann. Und drum finde ich auch, also da hat auch alles, der damals diese verschneiten Berge, ja, trotzdem das schöne Wetter, also haben wir Glück gehabt mit der Fernsicht und so dort. Also das war schon alles sehr stimmig und deswegen finde ich, war es so jetzt allang der Beste für mich.
War wirklich spannend, sehr, sehr cool in der Schweiz. Simon, am Schluss immer unser Wordrap, du bist einfach ein Redhaus, das war mir ganz klar, dass wir innerhalb kürzester Zeit da eine Stunde beisammen haben. Wir werden irgendwann noch zwei mehr auf die zukommen, ganz sicher. Aber am Schluss unser Wordrap. Robert, bitte.
Wir bitten um kurze Antworten. Arm Salzkammergut schmeckt mir.
Holzknechtnucken.
Habe ich schon mal gekostet. Ja, Müsli. Schöne Grüße gehen raus aus Bad Ischl. Der hat das einmal gekocht für mich vor Weihnachten. Das war wirklich gut. Kennst du das?
Natürlich.
Oh, sicher.
Das glaube ich, das nicht. Wir haben schon hundertmal drüber geredet. Ich kenne sie.
Okay, am Salzkammergut taugt man nicht.
Die Sturheit und die Verbohrtheit.
Mhm. Das ist ja so eine vielgenannte Antwort immer. Aber ist es, glaubst du, wirklich nur so?
Ja.
Ja.
Knappe Antwort, knapper geht's nicht. Im Salzkammergut fehlt mir
nix.
Wow.
Auch eine knappe Antwort.
Wunderbar.
Und ja. Weil es bei uns Gott sei Dank Sushi gibt.
Stimmt. Ja. Ich muss dann schauen, ob er mal zugeschrieben hat, der Dominik.
Seesushi.
Wir würden gern zu Seesushi.
Gruß geht gern raus.
Genau. Schaust du die Folge mehr an. Ah, sehr spannender Typ. Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Die Natur und die Berge.
Kurz und knappig und eine wunderbare Folge. Vielen Dank, Simon. Ihr zwei, meine zwei Podcast-Buddies an einem Tisch. Es war super für mich. Wie war es für dich, Robert?
Für mich war es auch super. Hast du gerade kurz und knappig gesagt?
Kurz und knappig, ja, am Schluss.
Sehr schön.
So bin ich halt.
Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, ihr zwei. Und an euch da draußen. Bleibt uns treu, taugt uns sehr, wir wachsen nach wie vor. Abonniert uns auf Instagram, Facebook natürlich, YouTube gibt es unseren Videopodcast. Wenn ihr sehen wollt, wie der Simon Ladner ausschaut, er hat lange Haare und einen Bart und ist ein fescher Kerl. Also schaut mal rein auf YouTube unter Netzwieder, der Salzkammergut-Podcast. Lasst eine Bewertung dort, überall auf den Podcast-Plattformen und den Stern und das Abo und damit helft ihr uns.
Danke und danke, Simon.
Gerne, hab mich gefreut. Für euch.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.